Big Show 466. Hinten raus geht's wie immer um Tennis und ich freue mich, dass nach langer Zeit mal wieder Jörg Almaroth, tennisnet.com, Almaroth Media für uns Zeit hat. Servus Jörg.
Hallo zusammen.
Und Marcel Meinert von Sky. Servus Marcello.
Hallo, moin.
Jörg, wir haben ganz, ganz viel Tennis gesehen die letzten Wochen. Erstaunlicherweise, wenn auch nicht auf ATP-Ebene, ganz frisch in Erinnerung natürlich jetzt dieser Versuch in Berlin, 3 Tage auf Rasen, 3 Tage in der Halle dann auf Hartplatz zu spielen, was angesichts des Wetters keine schlechte Idee war. Hat das Tennis dadurch irgendetwas gewonnen, mal ganz platt gefragt aus deiner Sicht, Jörg? Wie hat dir das gefallen in Berlin?
Immer im Rahmen des derzeit Möglichen hat es natürlich insoweit schon gefallen, weil es keinerlei Zwischenfälle oder sag ich mal Undiszipliniertheiten gegeben hat. Alle Teilnehmer haben sich an das verabredete Prozedere gehalten, was ja, wie wir alle wissen, nicht selbstverständlich ist. Und ja, ich meine, beide Locations sind ja auch interessant gewesen. Zum einen das Steffi-Graf-Stadion, logischerweise, mit dem sich viele sentimentale Erinnerungen verbinden und in dem dann eben nach dem ausgefallenen Turnier nun sozusagen auch der Center Court ja irgendwie eingeweiht worden ist. Und zweitens, dass auch irgendwie der spektakuläre Spot im Hangar 6 in Berlin-Tempelhof, in dem ich selbst dann mal zu Gast war und es mir angeguckt habe. Und das natürlich einfach ja, spannende Bilder irgendwie in die Welt rausgeschickt hat. Und im Moment ist ja alles, was irgendwie einfach Aktion, Bewegung und so weiter verspricht, besser als der totale Stillstand. Und natürlich hat dieser Event eine andere Ausstrahlung ja auch international gehabt, als das, was eben auch sehr gut im DTB-Rahmen jetzt durchgeführt wird.
Ja, Marcel, was natürlich aufgefallen ist, und ich habe es dann nicht so weitergegeben, aber im SED, in jedem SED-Bericht stand dann drinnen, weiterhin magerer Besuch. Das war vielleicht im Hangar 6 dann nicht so sehr, weil da waren ohnehin nur 200 Leute zugelassen. Da könnte man sagen, quasi ausverkauft. Aber im Steffi-Graf-Stadion, auch aufgrund der sehr, sehr sportlichen Eintrittspreise, so richtig angenommen wurde das nicht, oder bin ich da ein bisschen zu kritisch?
Nö, du hast ja einfach nur geguckt und gezählt. Und insofern sieht man, wenn 800 Leute rein dürfen und irgendwie maximal, glaube ich, 500 da sind, dann muss man sagen, das wird nicht angenommen. Mir sind die Eintrittspreise auch zu hoch gewesen. Ich kann grundsätzlich die Argumentation und die Denke vom Sinn her nachvollziehen, wenn man sagt, okay, es sind weniger Plätze und dann wird die Nachfrage größer sein und dann erhöhe ich die Preise, zumal ich auch höhere Kosten habe durch die ganzen gesundheitlichen Bestimmungen, die ich dort befolgen muss. Das kann ich nachvollziehen, aber es ist nicht der richtige Ansatz gewesen. Das weiß man jetzt hinterher und ich glaube, man hätte auch im Vorwege sagen müssen, 120 Euro für so ein Ticket und dann im Zweierpack waren es ja, glaube ich, zu Beginn im Hangar irgendwie 400 Euro, die sie haben wollten. Das passt einfach nicht. Da muss ich irgendwie eine andere Variante wählen und darf da eigentlich, es ist eine Exhibition, es geht am Ende um gar nichts außer Geld. Und dann wird das Turnier auch noch gerupft durch die Absagen von Alexander Zverev und Nick Kyrgios, sodass dann die Eintrittspreise natürlich noch weniger zu rechtfertigen sind. Da haben sie dann, meine ich, auch drauf reagiert und sind nochmal runtergegangen. Aber für mich wäre das absolute Limit 80 Euro bei so einer Karte gewesen pro Tag. Und das ist schon hochgegriffen. Ich wäre eher noch weiter runtergegangen vielleicht und hätte dann möglicherweise, wenn man dann sehr viele Bewerbungen hat, das Ganze verlost, sodass ich auf jeden Fall irgendwie diesen Center Court vollkriege. Also das wäre wirklich ja, noch ein schönes Bild gewesen.
Ja. Was nichts kostet, ist nichts wert, hat Thomas Gottschalk früher immer so ein bisschen gesagt.
Ja,
aber
mag er sein, von nichts kosten, spricht ja keiner. Dann unterhalten wir uns wieder über sportliche Wertigkeiten. Das ist auch immer schwer zu definieren. Klar, hängt davon ab, wer aufläuft. Ich glaube, sportlich war das in Ordnung. Das konnte man sich wirklich richtig gut angucken und zwar durchweg. Aber dennoch haben die Preise nicht dazu gepasst.
Na, Jörg, hatte ich
ganz kurz, es war im Grunde völlig unnötig. Ne? Also ja. Da nicht im Mindesten davon ausgehen kannst, dass das in irgendeiner Weise zur Refinanzierung dieses Events beitragen kann und wird. Ich hab Ich habe auch mit Bauer Rittner kurz darüber gesprochen, der hat gesagt, es war ein Fehler. Ne? Also es war ein Fehler, ja. Die Höhe des Preises. Und aus meiner Sicht hätte man hier gar nichts verlangen sollen, sondern man hätte das, weiß ich nicht, bei den Vereinen in Berlin, bei den Tennisclubs oder wie auch immer, über eine Art von Mitmacheffekten irgendwie verlosen sollen, die Tickets. Das wäre auch irgendwie so ein Zeichen gewesen. Das war schlichtweg ein Fehler. Also wie... Wobei ich eben auch noch sagen muss, sportlich war das wirklich gut und ich hatte das wirklich das Vergnügen, das Spiel von Tommy Haas gegen Jan-Lennard Struff mir anzugucken, unter anderem. Und da muss ich sagen, also das war jetzt richtig gut. Das war sicherlich mit das Beste, was man so gesehen hat in diesen Zeiten. Und ja, eben Thomas Haas, wie ich so oft und so gerne wirklich sagte, ist nicht zu fassen. Es ist immer wieder verblüffend, was der Kerl da auf die Beine stellen kann, sportlich noch. Und naja, also das war sportlich ein Highlight. Wie gesagt, alles andere hat, glaube ich, Marcello eben schon auf den Punkt gebracht dann.
Na, ich habe mir es auch in Kitzbühel gedacht. Also in Kitzbühel war bei Team 7 500 Zuschauer zugelassen, hatten auch sehr, sehr hohe Eintrittspreise, hatten aber 12 Sponsoren gefühlt. Und da denke ich mir, okay, wenn Red Bull jetzt so viel auf den Tisch legt und auch der Titelsponsor dann muss es doch möglich sein, dass ich da 150 Kindern den Eintritt gewähre, einfach für lau.
Ja. Nein, das war ja der Punkt und ich habe auch mit Weindorfer gesprochen und er hat ja dann irgendwie die kuriose Geschichte erzählt, dass nicht er selbst, sondern eigentlich der Chef von Bet1 letzten Endes auf ihn zugekommen ist und ihn so ein bisschen bestürmt und hat und gefragt hat, was ist jetzt eigentlich im Tennis los? Da findet ja nichts statt und wir müssen da irgendwas machen und so weiter. Und so ist irgendwie dieser ganze Event ins Laufen gekommen. Und naja, gerade aus dieser sozusagen Entstehungsgeschichte hätte man jetzt ja noch viel eher gesagt, naja, dann macht doch wirklich eben eine Verlosung. Ich meine, im Internet, die Karten wären in 10 Minuten weg gewesen, wenn man es irgendwie verlost hätte oder weiß ich nicht, zu einem Anstandspreis oder irgend so, ja, weggegeben hätte. So muss man sich jetzt ständig oder ja, lange unnötigerweise mit der Frage rumplagen, ja, die hohen Eintrittspreise und eben zu leere Ränge irgendwo. Also, naja, unnötig.
Tja, ich freue mich sehr, dass Gerald Kleffmann dazugekommen ist von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Gerald.
Ja, guten Morgen. Entschuldigt die kleine Verspätung.
Wir haben das Thema Berlin und Kitzbühel fast abschließend behandelt. Die Quintessenz ist Eintrittspreise zu hoch, sportlich erstaunlich gut. Unter anderem ist der Name Tommy Haas gefallen. Wie würde dein abschließendes Resümee lauten? Wir haben uns ja in Kitzbühel gesehen.
Also ich glaube, die Aktion mit Berlin war jetzt wahrscheinlich so ein bisschen the good side of the exhibition tournament. Wir haben ja vorher so ein bisschen das ganze bei der Adria-Tour miterlebt, da hat sich der Tennissport wirklich keinen Gefallen getan, so aus der Ferne betrachtet. Dass man das Ganze auch anders aufziehen kann, das hat jetzt eigentlich Berlin bewiesen, aber die Frage ist, ob wie es einfach weitergeht, weil auf Dauer ist das kein Zustand, dass hier der Tennissport sich irgendwie auch so ein bisschen zerreibt, zerfleischt mit dem Gelingen von Exhibition-Tournaments. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, zu welcher Quintessenz ihr vorhin gekommen seid, aber jetzt steht einfach an, was macht der Tennissport einfach mit dem Rest der Saison? Und ich habe irgendwie die Befürchtung, dass zu viele Fraktionen zu viele eigene Interessen haben, um da irgendwie zu einer echt vernünftigen Lösung zu kommen. Und ich bin mal gespannt, wie jetzt sozusagen einfach die US Open gestemmt werden, weil allein wenn man das Thema Reisefreiheit betrachtet, kann das Ganze eigentlich nicht in einem fairen Turnier münden, glaube ich.
Ja, Marcel, da sind wir mittendrin. Gerald, perfekte Überleitung geschaffen. Washington ist am Dienstag abgesagt worden und das war eigentlich erwartet, auch weil ja der Governor von New York gesagt hat, Freunde, egal wo ihr herkommt, im Grunde genommen, wenn ihr in den Bundesstaat New York kommt, dann bitte mal 2 Wochen Quarantäne, hätte auch die Teilnehmer in Washington betroffen. Und die Zweifel werden immer größer, Marcel, eh schon, ob man sich das antun soll, als Europäer, als Südamerikaner, wenn man da überhaupt raus darf, Cincinnati und New York, bist du in irgendeiner Art und Weise hier noch optimistisch, dass die US Open durchgeführt werden können?
ich war von Anfang an nicht optimistisch, weil ich es nicht als realistisch empfunden habe. Habe natürlich registriert, dass die US Open kämpfen, dass der finanzielle Druck immens ist. Das ist gar keine Frage. Wenn man es realistisch sieht, kam die Absage für Washington eigentlich schon deutlich zu spät. Und normalerweise hätte man jetzt auf einen Schlag diesen kompletten Swing in den USA canceln müssen, wenn man es denn ehrlich meint. Ein fairer Wettbewerb, Gerald hat das gerade angeschnitten, der ist jetzt schon nicht mehr möglich, weil eine faire Vorbereitung, die für alle gleich sein kann, bereits nicht mehr denkbar ist. Dafür ist die Zeit viel zu kurz. Aber das sind scheinbar Dinge, die momentan nicht im Vordergrund stehen. Deswegen wird das Ganze bis zum letztmöglichen Zeitpunkt irgendwie ausgekitzelt. Ich glaube, es hängt nicht an den Fallzahlen vor Ort. Es hängt schlicht und ergreifend an den Reiserestriktionen, die ja eventuell von der einen oder anderen Seite nochmal fallen sollen. Ich frage mich nur, wie lange man da eigentlich noch warten will. Die Spieler fühlen sich alleine und im Stich gelassen. Es kann keiner planen. Es gibt immer wieder neue Ansagen, auch was die Übernachtung in New York angeht. Erst hieß es, man darf 3-4 Leute mitnehmen. Jetzt soll das wieder nicht so sein. Auch die Geschichte mit den Häusern, die man sich vermeintlich nehmen darf, soll schon wieder ad acta gelegt worden sein. Es ist ja gar keine Basis da, um dort ein Turnier stattfinden zu lassen, dass sich dann wirklich auch die Wertigkeit eines Grand-Slam-Turniers dann verdient hätte. Es ist absurd, aber die Prioritäten sind so gelagert, dass man es bis zur allerletzten Sekunde versuchen wird. Aber wann die Zeit abläuft, das kann momentan keiner wirklich abschätzen.
Ja, und Gerard, wir haben ja in Kitzbühel mit Jan-Lennart Struff ein bisschen gesprochen, der in erster Linie gesagt hat, er fühlt sich schlecht informiert. Gestern hat Rayleigh Opelka getweetet, glaube ich, dass die Tennisspieler wohl die einzigen Sportler auf der ganzen Welt sind, die über Social Media erfahren, was eigentlich los ist, dass eben so ein Turnier wie Washington abgesagt wurde. Die ATP, Gerald, welches Bild gibt die im Moment ab, vor allem in die Führung der ATP unter dem neuen CEO oder Andrea Gaudenzi?
Ja, das ist natürlich ein bisschen schwer, so von außen zu beurteilen, was da innen drin alles los ist, aber ich meine, es gab ja die große Stabübergabe in der Führungsspitze und ich glaube, dass man kann wahrscheinlich nicht mehr Pech haben, um sozusagen irgendwo in so eine große Organisation neu aufstellen zu wollen als neue Führungscrew. Und das Bild ist nicht gut, muss man sagen. Aber das liegt auch einfach daran, dass einfach alle Organisationen einfach grundsätzlich ja per se nicht die beste Kommunikation untereinander hatten. Da haben wir ja schon zig Sendungen mit gefüllt, was da alles nicht gut läuft zwischen WTA, ATP, ITF und wer da sonst noch überall mitmischt. Und man sieht das jetzt, dass gestern nur ein aktuelles Beispiel, da lief gerade eine Agenturmeldung mit der Turnierabsage in Washington und dann steht da so quasi drin, die ATP gibt aber zu verstehen, dass die US Open davon nicht betroffen sind. Also meines Wissens ist die US Open unter der Ägide von der USTA, dem amerikanischen Verband. Also wie kann die ATP über ein Grand-Slam-Turnier irgendwie was kommunizieren? Also ich will auch gar nicht das in Abrede stellen, dass es nicht richtig ist, aber es transportierte wieder, wer ist eigentlich für was zuständig? Und es fehlt einfach eine Bündelung für den Weltsport-Tennis momentan. Das merkt man einfach. Und ich glaube, mein Chef sagt immer manchmal, die SZ ist im Sportteil die komplizierteste Zeitung der Welt, weil wir wirklich so viele aktuelle Tagesseiten jeden Tag machen, wechseln, aktualisieren, um es auf Tennis zu münzen. Ich glaube, Tennis ist die komplizierteste Sportart der Welt momentan, um wieder diesen Restart irgendwie hinzukriegen. Und ich will auch gar nicht alles verteufeln, was da vielleicht falsch gemacht wird. Es ist einfach unglaublich kompliziert. Aber eins ist klar, es muss jetzt mal wirklich irgendwo mal sich bündeln in einer kleinen, aktiven Führungscrew, die wirklich auch wirklich im Sinne aller entscheidet.
Jörg, ist es für dich vorstellbar? Die USTA ist ja schmerzfrei, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Gut, sie teilen natürlich auch...
Hallo.
Ja, Jörg, ich denke, sie teilen ja auch relativ viel Geld aus, Jörg. Aber ist es für dich vorstellbar, dass wir ein absolutes Rumpf Cincinnati und US Open sehen, wo eben dann wirklich der Großteil von US-amerikanischen Spielern bestritten wird? Oder gibt es hier eine Schmerzgrenze aus deiner Sicht, Jörg, dass man sagt, wenn Djokovic und Nadal sagen, sie kommen nicht, das bringt das Fass zum Überlaufen?
Naja, also wenn wir uns jetzt einfach mal den Namen dieses Events vor Augen halten, US Open, also was wäre daran was wäre daran noch open? Das ist ja doch die große Frage. Also jetzt zugespitzt betrachtet ist es ja so, dass die größten Probleme möglicherweise die Amerikaner selbst haben, zu diesem Event nach New York dann zu kommen. Das ist ja eben der Punkt. Also ich glaube, alle Beteiligten können sich jetzt tatsächlich noch nicht wirklich eingestehen, dass ihre Planungsperspektive ja eigentlich kaum über 1-2 Wochen hinausgeht. Also wenn ich jetzt gestern dieses Statement der USDA, uns interessiert das also irgendwie praktisch nicht, ne, was jetzt mit Washington passiert, wir machen weiter, irgendwie so mit dem Kopf durch die Wand. Das ist natürlich eben so, wie es Gerald eben angesprochen hat, typisch fürs Tennis. Ne? Also wobei ich noch eine kleine Petitesse auch hinweisen will, die uns erreichte über die International Tennis Writers Association, in denen über das weitere Vorgehen der WTA und ATP in Zeiten von Corona berichtet wurde. Und da fand ich es schon interessant, dass die WTA zum Beispiel für sich festgelegt hat, dass bis zum Ende des Jahres keine Presse, also keine Presse bei irgendeinem WTA-Event zugelassen wird. So, mit Stand am 21. Juli, während bei der ATP ja so alle möglichen Planspiele durchgeführt worden sind, ne, da vielleicht ja zugelassen und was weiß ich, während ja beide dann auch noch wieder bei Grand Slams wieder ganz andere Bedingungen herrschen. Das zeigt natürlich in der Tat diese Verworrenheit, ne, dieses übliche Chaos im Tennis, was sich natürlich jetzt als Gesamteindruck nochmal verstärkt in Zeiten der Pandemie, wo man natürlich eine klare Linie haben muss. Man muss ja wirklich, kann ja nicht sagen, jetzt WTA macht wirklich ein komplett anderes Prozedere bei ihren Events als die ATP. Das ist ja verheerend. Das ist verheerend und führt auch eben dazu, dass man eben nicht genau weiß, wie das eben bei Grand Slams sein soll. Also, by the way, wir reden jetzt über Verfahren, die bei den US Open gelten sollen, also ohne jegliche Zuschauer, während gleichzeitig sozusagen der Bruder oder die Schwester der US Open, die French Open, mit 20.000 Zuschauern am Tag planen. Also, ich meine, das kannst du ja nach draußen keinem vermitteln. Also diese asymmetrischen Verhältnisse eigentlich, ne, wo jeder eigentlich wirklich macht, was er will. Und klar, in Europa die Situation ist eine ganz andere. Aber trotzdem, hätte irgendjemand Lust, jetzt ehrlich gesagt, auch als ganz normaler Zuschauer bei 20.000 Besuchern pro Tag nach Paris zu fahren?
Schwierig. Und wenn wir mal schauen, wie sich das auf den Kalender auswirkt. Gerald und ich haben es ja mitbekommen, in Kitzbühel waren dann 8 schreibende Journalisten zugelassen, ein paar Fotografen. In Berlin wird es ungefähr dasselbe gewesen sein. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Abschließend noch, das Erstaunliche ist ja, Marcel, dass die WTA dann doch sagt, komm, am 3. August fangen wir an in Palermo. Weil Steve Simon, der CEO, gesagt hat, man muss sich's anschauen, man muss es versuchen und wenn es dann nicht geht, funktioniert es nicht. Dieses Trial and Error, ist das für dich in Ordnung, Marcel?
Ich glaube, grundsätzlich kann man da so rangehen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt auch sieht, dass die Entwicklung in Europa in vielen Ländern in die richtige Richtung geht. Ja, es gibt auch wieder schwierige Tendenzen, die muss man im Auge haben. Aber sich jetzt ein Jahr lang hinzulegen und zu sagen, man macht gar nichts und man sitzt es jetzt bis zum Zeitpunkt X aus, das funktioniert auch nicht. Und man muss dann irgendwo schon, glaube ich, wieder versuchen, ist unter den möglichst fairsten Bedingungen, die man irgendwie hinkriegen kann, auf die Beine zu stellen. Und die Bedingungen in Europa sind für mich momentan fairer als in den USA. Ich finde auch die Herangehensweise der WTA legitim, dass man quasi so versucht, eine Tour in Europa und eine in den USA aufzusetzen, also Palermo und Prag und dann in den USA wären es Lexington und dann Cincinnati, wenn es denn stattfindet. Das kann man durchaus so angehen, damit dann am Ende zumindest irgendetwas stattfindet und man zumindest einem Teil der Spieler die Möglichkeit gibt, wieder Punkte zu holen. Je höherwertig das Turnier dann wird und je mehr Spieler auch aus der Weltklasse es dann betrifft, desto schwieriger wird es. Das ist völlig klar. Grundsätzlich finde ich die Herangehensweise so richtig. Wir sind aber auch dann schnell wieder beim Punkt, dass es die ATP ganz anders macht, sprich Bände. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir hier alle zusammensaßen und Roger Federer gehuldigt haben, aufgrund dessen Idee doch die Verbände zusammenzuführen. Wir sind davon weiter entfernt denn je, habe ich den Eindruck. Und wenn man diese Verbände momentan vergleicht, dann gibt die WTA, auch was die Kommunikation intern und extern angeht, auch wenn man sich mit Spielerinnen unterhält, dann noch das beste Bild ab, was bei der ATP da teilweise raustropft aus diesen Sitzungen. Also als würden da alle Türen offen stehen. Und das ist wirklich gruselig, was da momentan passiert. Und man kann wirklich nur hoffen, dass sie noch eine adäquate und sinnvolle Lösung für den Rest des Jahres präsentieren. Aber das wird sehr, sehr kompliziert.
Ja. Rausschmeißerfrage. Und mit der hat Gerald Kleffmann nicht gerechnet. Aber Gerald, du bist ein Mann, der auf alles vorbereitet ist. Es hat einen Wechsel an der Spitze der Weltrangliste gegeben. Allerdings nicht im Tennis, sondern im Golf. John Rahm ist der erste Spanier seit Sevillano Ballesteros, der die Nummer 1 in der Golf-Weltrangliste ist. Ist das signifikant, Gerald?
Das ist jetzt aber ein harter Themenkasten.
Ja, ich sage ja, wenn Sie.
Die größte Überraschung gut. Ja, ist das jetzt ernst gemeint?
Ja, schon. Also müsste dem mehr, lass es mich so formulieren, müsste dem mehr Aufmerksamkeit zukommen. Der erste Spanier seit Ballesteros.
Da würde mich ja schon mal vorweggegriffen natürlich auch wahnsinnig die Meinung von Marcel und Jörg, den beiden Golfern. Ja. Aber wenn ich jetzt ernsthaft was dazu sagen soll, ich würde das gar nicht jetzt nicht so überbewerten damit die Nummer 1 im Golf. Also die switchen momentan so viel hin und her und irgendwie sind jetzt sehr viele Turniere nicht gerechnet worden, vieles ist ausgefallen, ist eine formidable Leistung, ist ein Top-Spieler, hat allerdings noch kein Major gewonnen. Ist jetzt nicht gerade das größte Thema, was mich jetzt gerade vom Hocker reißt, dass er jetzt Nummer 1 geworden ist, aber aller Ehren wert. Also mehr will ich jetzt auch gar nicht dazu sagen.
Schön, schön. Wir wollten das mit Gregor Biernat und mit Adrian Gross und mit Gerald besprechen, aber die Sky-Kommentatoren und Experten sind unterwegs. Ich bedanke mich. Ein Sky-Kommentator und Experte war ja bei uns, Marcel Meinert. Danke Marcel, danke Jörg, danke Gerald. Das war's, die Big Show 466. Nächste Woche hören wir uns dann wieder.